freue mich, dass Frau Klug aus Leipzig gekommen ist. Also wenn heute Morgen das süddeutsche Panel war, dann ist heute Nachmittag das norddeutsche Panel. Geht sachlich ja im Bibel dazu. Das Thema sehen Sie, der Begriff Islamophobie im Spektrum von Religionsfreiheit und Rassismus. Frau Klug ist Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes und im graduierten Kolleg an der Universität Leipzig ansässig.
Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich möchte dazu noch vorausschicken, dass ich nicht aus der Politikwissenschaft, sondern aus der Soziologie und aus der Religionswissenschaft komme. Also wenn Ihnen das speziell Politikwissenschaftliche an diesem Vortrag fehlt, dann ist es meinem fachlichen Hintergrund geschuldet. Mein Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema Islamophobie im Spektrum von Religionsfreiheit und Rassismus. Ich möchte dazu kurz umreißen, wie der Begriff in der UN, in der OIC, auf der Ebene der EU und in der Deutschen Islamkonferenz verwendet wird und welche Diskussionen bzw. Probleme damit verbunden sind. Anschließend werde ich kurz einen Blick auf die Möglichkeiten der Einbeziehung von Kultur und Religion in die Definition von Rassismus werfen. Und dann im Anschluss daran ein mögliches Unterscheidungskriterium zwischen Rassismus und Religionskritik vorschlagen. Unter Islamophobie wird oft verstanden, dass sich Rassismus bzw. die Ablehnung von Migration seit dem 11. September verstärkt in der Ablehnung des Islam äußert. Das unter dem Stichwort der Islamophobie zu analysieren, bleibt aber, so meine These, an genau dieser Oberfläche stehen. Statt den rassistischen Konnex zwischen Herkunft und Kultur bzw. Religion zu thematisieren, wird über legitime Zuschreibungen zum oder Bewertungen des Islam diskutiert, indem solche Diskussionen oft ebenfalls eine Kongruenz zwischen Herkunft und Religion suggerieren, reproduzieren sie aber teilweise den Rassismus bzw. Kulturalismus, den sie eigentlich zu kritisieren versuchen. Hinzu kommt jedoch, dass der Begriff Islamophobie, wir werden das später vor allen Dingen auf der internationalen Ebene sehen, Einschränkungen der Rede- und Religionsfreiheit legitimiert, die nicht nur für westliche Religionskritiker und Kritikerinnen, sondern insbesondere für Minderheiten in islamischen Gesellschaften und Communities zum Problem werden. Besonders deutlich wird das durch das Vergrößerungsglas der internationalen Politik, durch das ich den Begriff Islamophobie hier heute betrachten möchte. Doch zunächst wenigstens eine Definition. In Europa wurde der Begriff durch den Runnymede Trust populär, auf dessen Definition bis heute noch relativ viele Arbeiten rekurrieren und die ich deswegen ganz kurz vorlesen möchte. Danach zeichnet sich Islamophobie durch das Vorliegen von geschlossenen im Gegensatz zu offenen Ansichten über den Islam aus. Charakteristisch für Islamophobie seien 8 Erscheinungsformen. Der Islam sei ein alleinstehender monolithischer Block, statisch und für Veränderungen unempfänglich. Der Islam sei gesondert und fremd, er habe mit anderen Kulturen keine gemeinsamen Ziele und Werte, weder sei er von ihnen beeinflusst, noch beeinflusse er sie. Der Islam sei dem Westen unterlegen, barbarisch, irrational, primitiv und sexistisch. Der Islam sei gewalttätig, aggressiv, bedrohlich, unterstütze den Terrorismus und sei in einen Kampf der Kulturen involviert. Der Islam sei eine politische Ideologie, die für politische oder militärische Vorteile genutzt würde. Die islamische Kritik am Westen wird weitere Aspekte von Islamophobie in der Definition des Runnymede Trust. Die islamische Kritik am Westen wird rundheraus abgelehnt, statt sie zu debattieren. Feindseligkeit gegenüber Muslimen wird genutzt, um Diskriminierung und Ausschluss zu rechtfertigen. Und zu guter Letzt, Feindseligkeit gegen Muslime sei als würde als natürlich und als normal betrachtet. Soweit die Definition des Runnymede Trust, dass wir irgendwie so eine gemeinsame Grundlage haben. In Deutschland wurde der Begriff vor allem durch das Projekt Deutsche Zustände, geleitet von Wilhelm Heidmeier, populär. Und in dieser Studie wird zwischen verschiedenen Aspekten von Islamophobie unterschieden, zu denen dann jeweils verschiedene Aussagen gehören, die ich jetzt allerdings nicht auch alle noch aufzählen werde, weil die ja, also das Projekt ist ja relativ bekannt, dementsprechend vielleicht auch die Aspekte. Heidmeier und sein Team fassen Islamophobie als, Zitat, religiöse Seite der Fremdenfeindlichkeit. Auffällig ist hierbei, dass erstens oft schon in der Fragestellung ein Zusammenhang zur Abwehr von Migration hergestellt wird. Und das verhindert meines Erachtens aber eine gesonderte religiöse Komponente, die man ja sozusagen erstmal ermöglichen müsste, wenn man von einer religiösen Seite der Fremdenfeindlichkeit spricht. So stellt beispielsweise das Item »Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden« den Zusammenhang zwischen Islam und Migration eben schon in der Formulierung her. Und der zweite Kritikpunkt, die Ablehnung einer pauschalisiert positiven Vorgabe wird mit einer negativen statt mit einer neutralen oder differenzierenden Haltung, was die Ablehnung einer pauschal positiven Aussage ja auch bedeuten könnte, gleichgesetzt. Wenn also beispielsweise eine interviewte Person der Aussage, der Islam hat eine bewundernswerte Kultur hervorgebracht, nicht zustimmt, dann wird es als Ausdruck einer kulturellen Abwertung und damit als Islamophobie betrachtet. Schon in seiner wissenschaftlich konzipierten Form ist der Begriff Islamophobie also relativ ungenau. Schwerwiegender wird diese konzeptionelle Schwäche aber, sobald damit politische Strategien oder Programme verknüpft sind oder rechtliche Sanktionen damit begründet werden. Im Folgenden will ich deshalb kurz aufzeigen, wie der Begriff auf den verschiedenen politischen Ebenen verwendet wird. Grundsätzlich ist es natürlich nicht möglich, alle Diskussionen, die es auf diesen politischen Ebenen um diesen Begriff gegeben hat, hier nachzustellen, weil das ist eine mehrjährige Diskussion mit unglaublich vielen Dokumenten, Aussagen etc. Also ich möchte deswegen nur die wichtigsten allerwichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre stichwortartig zusammenfassen. Auf der Ebene der UN ist es dazu nötig, vorher auf das Konzept der Defamation of Religions einzugehen. 1999 hat Pakistan bei der UN-Menschenrechtskommission für die OIC, Organisation der Islamischen Konferenz, einen Resolutionsentwurf gegen die Defamation of Islam eingebracht. Dieser wurde zwar wegen des Protests anderer Mitgliedstaaten und verschiedener NGOs umbenannt zu Defamation of Religions, also wo dann alle Religionen einbezogen werden, aber der Islam blieb die einzige Religion, die explizit erwähnt wurde. In der Folge wurden dann nahezu jährlich ähnliche Resolutionen verabschiedet, die jedoch wegen der weiten Definition des Begriffs Defamation vor allen Dingen in westlichen Demokratien und wiederum bei NGOs umstritten blieben. Und 2011, also letztes Jahr, hat die OIC dann selbst dieses Konzept der Defamation of Religions aufgegeben. In der Zwischenzeit wurde das Konzept in das rechtlich kodifizierte Verbot des Eintretens für rassischen und religiösen Hass übersetzt, was explizit mit einer Einschränkung der Redefreiheit einhergeht. Unter rassischen und religiösen Hass wird auch die Islamophobie gezählt. Dazu werden jährlich von der OIC Berichte verfasst und in diesen Berichten also wird Islamophobie ebenfalls als eine Form des Rassismus begriffen. In den Berichten gibt es dann auch relativ viele Fallbeispiele. Ich habe da jetzt mal in keiner Weise repräsentativ einige ausgewählt, die eher verdeutlichen, an welchen Stellen es problematisch sein könnte. Als Beispiele für Islamophobie nennt die OIC zum Beispiel die Verhinderung der Verwendung der Scharia in amerikanischen Gerichtsverfahren und die Nichtanstellung einer verschleierten Muslima in einer christlich-orthodoxen Kirche. Aber auch Kritik beispielsweise an der Rechtlosigkeit der Frauen im Islam, etwa durch die Ex-Muslima Ayan Hirsi Ali, und die Bedenken, die Maßstäbe zur Bekämpfung von Islamophobie könnten mit der Religionsfreiheit kollidieren, sind bei der OIC schon Ausdruck von Islamophobie. Genau. Auf der Ebene der Europäischen Union wird der Begriff wegen seiner Unklarheit zwar kritisiert, aber in eben dieser Unklarheit dann dennoch verwendet. Hier wurde 2002 in einer Empfehlung der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz Religion explizit in die Definition von Rassismus einbezogen. Die UN-Resolutionen zu Defamation of Religions wurden von der EU zwar kritisiert, das Verhältnis zum Rassismus oder beziehungsweise zwischen Rassismus und Islamophobie wurde in den Statements auf EU-Ebene aber nicht geklärt. Und zuletzt in der Deutschen Islamkonferenz. Die Deutsche Islamkonferenz verwendet den Begriff nicht, weil er den Eindruck erwecke, es handle sich um ein bloß pathologisches Phänomen. Also Zitat. Zudem ließen die Begriffe Islamophobie und Islamfeindlichkeit unklar, ob sich die damit bezeichnete Haltung auf den Islam als Religion oder auf die Muslime als betroffene Menschen bezieht. Der säkulare Staat sei aber nur für die Bekämpfung von Angriffen auf Personen zuständig und nicht dafür zu entscheiden, wann eine Darstellung des Islam verzerrend oder richtig sei. Der Begriff des antimuslimischen Rassismus berge dieses Problem nach Meinung der DIK nicht. Seine Bekämpfung falle in den Aufgabenbereich des Staates. Allerdings sei der Begriff Rassismus, ebenso wie antimuslimischer Hass oder Hasspropaganda, nur für die, Zitat, harten Varianten entsprechender Negativeinstellungen zu verwenden. Nach diesem kurzen, wirklich sehr kurzen Überblick über die Verwendungsweise möchte ich zwei Hauptprobleme, die ich daran sehe, identifizieren. Und zwar ist es zum einen, dass auf der Ebene der UN und für die OEC der Begriff Islamophobie das Konzept der Defamation of Religions abgelöst zu haben scheint. Also es gibt da inhaltlich sehr viele Kontinuitäten und es wird auch in der oder in ähnlicher Art und Weise verwendet. Während dem Verbot der Defamation of Religions aber die Rede und Religionsfreiheit als Menschenrechte gegenüberstanden, wird Islamophobie als Teil von Rassismus selbst als Menschenrechtsverletzung betrachtet. Wenn Islamophobie rechtlich geahndet werden soll, dann besteht hier meines Erachtens die Gefahr, Religionskritik zu delegitimieren und die Rechte von Minderheiten in islamischen Staaten bzw. Communities weiter einzuschränken. Und das zweite Problem, auch auf der Ebene der EU wird der Begriff als eine Form des Rassismus oder wird Islamophobie als eine Form des Rassismus begriffen. Und das suggeriert meines Erachtens eine Kongruenz von Religion und Herkunft, was wiederum selbst kulturalistische Implikationen birgt. In der Islamkonferenz wird stattdessen Muslimfeindlichkeit verwendet. Der Unterschied zum Rassismus wird aber graduell bestimmt, ne? Also nur für die harten Varianten, was die fehlende Differenzierung zwischen Rassismus und Kritik meines Erachtens nicht löst, sondern lediglich verschiebt, aber seinerseits die Gefahr birgt, dass alltägliche und nicht gewaltsame Formen von Rassismus bagatellisiert werden. Ne? Also wenn die nicht harten Varianten von dieser noch näher zu bestimmenden Einstellung werden sozusagen dann nicht mehr erfasst. Demgegenüber würde ich vorschlagen, das Kriterium für die Unterscheidung zwischen Rassismus und Religionskritik inhaltlich zu definieren. Ich habe dafür eine Konzeption gemacht. Ich möchte aber ausdrücklich nochmal darauf hinweisen, dass es sich dabei um ein Schema handelt, das eine theoretische Unterscheidung einführen soll. Aber auch wenn das Unterscheidungsmerkmal relativ einfach ist, heißt es nicht, dass auch dass dieser Unterschied auch in der Realität immer einfach zu erkennen ist. Ne? Also die Arbeit der Analyse wird einem dieses Schema nicht abnehmen. Eigentlich im Gegenteil, dort, wo bisher nur von Islamophobie gesprochen wurde, kann halt mit diesem Schema differenziert werden, um was es sich denn da eigentlich handelt. Also auch wenn das Schema einfach ist, heißt es nicht, dass die Betrachtung dadurch nicht unter Umständen noch komplexer wird. Zunächst möchte ich feststellen, dass Religion und das, was Rassisten als Rasse bezeichnen, nicht auf einer Ebene liegen. Der Begriff Rasse ist im Kern eine semantische Operation, in der bestimmte körperliche und kulturelle bzw. religiöse Merkmale an eine nach dem Kriterium der Herkunft gebildete Gruppe zugeschrieben werden. Rassen gibt es also nicht, da nicht alle Menschen derselben Herkunft dieselben Eigenschaften haben. Eine Religion hingegen ist ein Set aus Vorstellungen und Praxen, zu dem sich Menschen verhalten können, mit dem sie sich identifizieren können, dass sie können diese Identifikation unterlassen oder sie können das auch aufgeben. Konkret heißt es im vorliegenden Fall, dass also der Islam ist eine Universalreligion, die alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft annehmen können. Und umgekehrt, nicht alle Menschen aus islamisch geprägten Ländern sind auch tatsächlich Muslime. Einige sind Christen, andere sind Atheisten oder hängen einer non-theistischen Religion an. Schließlich gibt es ja auch in Deutschland Migranten und Migrantinnen, die aufgrund von religiöser Verfolgung hier sind. Also dieses Gleichsetzen von Migranten und Muslimen in der deutschen Integrationspolitik sehe ich oder betrachte ich als relativ problematisch. Nun ist aber schon seit den 1960er Jahren, vor allem durch Albert Momie, in der Rassismusforschung ein Phänomen stärker in den Blick gekommen, das man als Kulturalismus bezeichnen könnte. Kultur und Religion wurden in die Definition von Rassismus einbezogen, um darauf hinzuweisen, dass rassistische Konzeptionen heute nicht mehr nur biologisch argumentieren. Dass rassistische Argumentationen heute oft mit Kultur und Religion argumentieren, das ist mittlerweile auch relativ unbestritten. Für meine Fragestellung ist jedoch insbesondere wichtig, wie Religion und Kultur in die Theorien über Rassismus aufgenommen werden. Dabei möchte ich zwei Formen der Theoretisierung unterscheiden, die bisher in den meisten Ansätzen meiner Ansicht nach vermischt bzw. nicht unterschieden werden, die aber für diese Frage nach Religionskritik und Rassismus relativ zentral ist. Zum einen, wie beispielsweise Pierre-André Taguieff beobachtet hat, gab es in den rassistischen Argumentationen eine Verschiebung insofern, als dass der Begriff Rasse durch den Begriff Kultur oder Religion ersetzt wurde, beziehungsweise Ethnie. Menschen anderer Herkunft werden bestimmte, nun nicht mehr nur biologische, sondern eben auch kulturelle und religiöse Merkmale zugeschrieben, die der Abwertung der anderen dienen. Auch wenn diese Eigenschaften positiv gewertet werden, entspricht es immer noch der Grundoperation des Rassismus, denn Bewertungen sind nach Thersites abhängig vom jeweiligen Kontext. Diese erste Form ist von einer zweiten Form zu unterscheiden, die zwar zunächst sehr ähnlich aussieht, trotzdem etwas grundsätzlich anderes darstellt, nämlich die einfache Ablehnung bestimmter Religionen oder Kulturen bzw. Religiöser Systeme. Kulturen und Religionen sind Systeme aus Vorstellungen und Praxen, teilweise mit Wahrheits- und Überlegenheitsansprüchen. Diese wirken normierend auf die Lebensführung ihrer Anhänger. Da Nonkonformismus aber immer mit gewissen Sanktionen verbunden ist, wirken sie auch oft auf die Menschen, die anders leben oder anders leben wollen. Also Menschen, die vielleicht in eine religiöse Familie hineingeboren worden sind, aber die Glaubensinhalte nicht teilen oder sich nicht an die Regeln halten. Oder aber Menschen, die in einem theokratischen Staat leben und daher als religiöse Minderheiten in ihren Rechten eingeschränkt sind. Religionen und Kulturen sind also normative Systeme und genau das unterscheidet sie von nicht-normativen Merkmalen wie beispielsweise der Herkunft und der Hautfarbe. Also da gehören auch noch andere Merkmale dazu, beispielsweise das Geschlecht oder das Alter, Behinderung etc., die ich jetzt hier im Folgenden einfach nicht weiter einbeziehen werde, weil es hier ja hauptsächlich um Herkunft geht. Das Grün hat nichts zu sagen. Normative Systeme sind eine Frage der persönlichen Identifikation und daher sind sowohl diese Systeme als auch die Personen, die sie vertreten, ein legitimer Gegenstand von Kritik. Die Herkunft und die Hautfarbe einer Person haben hingegen keinerlei normierendes Potenzial. Weder bestimmen sie die Überzeugungen der Personen, noch beinhalten sie an sich bestimmte Wertungen. Eine Kritik, in Anführungsstrichen, daran ist notwendig rassistisch. Und deswegen würde ich genau hier, also an der Frage der Normativität des Differenzierungsmerkmals, den Unterschied zwischen Religionskritik und Rassismus sehen. Während Rassismus Menschen nach ihrer Hautfarbe oder Herkunft bestimmte Eigenschaften, beispielsweise eine Kultur, zuschreibt, kritisiert Religionskritik normative Systeme. Diese normativen Systeme im Namen des Antirassismus vor Kritik zu schützen, würde unterschiedliche Standards für unterschiedliche Kulturen setzen und die kulturalistische bzw. rassistische Logik reproduzieren, indem es Religion und Herkunft als einander kongruent betrachtet. Kritik an Religion, auch an der Religion der anderen in Anführungsstrichen, kann hingegen durchaus unterschiedlich motiviert sein, etwa durch eigene religiöse Wahrheitsansprüche oder kulturelle Werte, durch eine Orientierung an den Menschenrechten, die ja durchaus nicht von allen Religionen befürwortet werden, durch feministische Kritik oder eben durch eine generelle Religionskritik. Wie aber kann man das in der Praxis bzw. für die Empirie unterscheiden? Wenn Rassismus die Verknüpfung von Herkunft mit bestimmten Zuschreibungen bezeichnet, dann ist das Kriterium für die Unterscheidung also nicht schon auf der Ebene der Zuschreibungen zu suchen, sondern auf der Ebene der Gruppenkonstruktionen. Also indem man nicht nur betrachtet, was gesagt wird, sondern über wen das überhaupt gesagt wird. Werden also Menschen bestimmter Herkunft mit bestimmten positiven oder negativen Eigenschaften belegt, handelt es sich um Rassismus. Das liegt auch dann vor, wenn Menschen in verteidigender Absicht der Herkunft nach mit Eigenschaft belegt werden. Also das liegt auch dann vor, wenn Menschen in verteidigender Absicht der Herkunft nach mit Eigenschaften belegt werden. Was ich als Kulturalisierung des, als Perpetuierung des Kulturalismus nennen würde. Werden hingegen bestimmte Vorstellungen oder Praxen abgelehnt, ohne dass dies an eine bestimmte Herkunft gebunden wird und ohne dass sie im Gegensatz zu den vermeintlichen Sitten und Gebräuchen der eigenen Herkunftsgruppe gestellt werden, handelt es sich um Kritik ohne rassistische Implikationen. Hier jetzt wieder diese Gegenüberstellung. Hier sei nochmal darauf hingewiesen, zu dieser Feststellung bedarf es einer genauen inhaltlichen Analyse. Ich hatte das ja schon mal gesagt, die Einfachheit des Schemas heißt noch nichts über die Einfachheit der Realität. Wenn man mit diesem Handwerkszeug in deutschen Weblogs oder Kommentarspalten umherschaut, wird man wahrscheinlich feststellen, dass die allermeisten Äußerungen leider das Kriterium des Rassismus erfüllen. Man wird aber auch feststellen, dass Kritik am Islam noch andere Motive haben kann, und man wird feststellen, dass manche antirassistisch gemeinte Verteidigung selbst die rassistische Logik wiederholt. Jetzt hoffe ich auf eine konstruktive Diskussion und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.